Ich bin jetzt aber seit 30 Jahren Kliniker in Graz, bin ein Nephrologe, ein Internist, aber auch ein Geriater. Ja? Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, weil das Thema, das wir uns heute beschäftigen, die metabolische Azidose, ist gerade in der Altersmedizin. Und wenn man sich anschaut, naja, eigentlich jedes klinische Fachgebiet ist, bis auf die Kinderheilkunde, sagen wir so, ist in der Altersmedizin gelandet, auf der Nephrologie. Und wir haben uns natürlich sehr stark damit beschäftigt, gefragt, ne, was ist im Alter anders? Und natürlich für einen Nephrologen ist die metabolische Azidose sozusagen das tägliche Brot. Aber Sie werden sehen, das hat mehr zu tun als nur Nierenerkrankungen. Ja? Was ich mit Ihnen nicht machen werde, sind natürlich die ganzen intensivmedizinischen Aspekte einer metabolischen Azidose. Das würde, glaube ich, das Thema sprengen. Was ich mit Ihnen machen werde, sind sozusagen die Dinge, die im Alltag, sozusagen im klinischen Alltag, und deswegen habe ich dann dazu geschrieben, ein noch immer verkannter Risikofaktor, weil da viel zu wenig drauf geschaut wird. Wenn wir sozusagen uns dem Thema nähern, was versteht man eigentlich unter Säuren, was sind Basen? Und das ist eines der gängigsten Definitionen nach Herrn Bronsted. Unter der Säure versteht man ein Molekül, eine Substanz, die H-Ionen freigibt. Ne? Wenn Sie zum Beispiel die Salzsäure hernehmen, ist eine Salzsäure, weil sie zufällig den Chloridion und H-Ionen, also gibt H-Ionen frei. Ja? Umgekehrt wieder, das Chlorid per se wirkt als Base, weil die bindet H-Ionen. Ja? Das heißt, das primäre Thema ist, bindet eine Substanz H-Ionen oder lasse sie frei. Wie schaut das jetzt sozusagen bei uns im Stoffwechsel aus? Ja? An sich haben wir eine sehr große Säurelast, die bedingt ist durch zwei metabolische Faktoren. Auf der einen Seite haben wir den Eiweißstoffwechsel und da bilden sich im Endeffekt die sogenannten nicht volatilen, also die nicht flüchtigen Säuren, in erster Linie aus dem Eiweißabbau und in erster Linie dafür verantwortlich sind schwerverdauliche Aminosäuren. Die werden in erster Linie renal eliminiert über Ammoniumstoffwechsel bis über den Phosphatstoffwechsel. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, naja, 50 bis 100 Millimol ist sozusagen der durchschnittliche die Tagesproduktion und ein Steak allein würde im Endeffekt schon bedeuten 40 Millimol. Also sehen Sie, was das im Endeffekt für Potenz hat. Dann gibt es eine zweite Art von Säuren, die entstehen aus dem Energiestoffwechsel, aus dem Abbau von Kohlenhydraten und Fetten. Das sind sogenannte die volatilen oder Flüchtigsäuren. Die machen im Tag ungefähr 15.000 Millimol aus. Die werden in erster Linie über den Lungenstoffwechsel metabolisiert, sprich sie werden abgeatmet. Und als Gegenspieler in der Ernährung gibt es dann sozusagen die basischen Lebensmittel. Das sind Lebensmittel, die zitrattätig sind. Das sind in erster Linie ist Obst und Gemüse und beziehungsweise Früchte mit einem Basenanteil von ungefähr 50-250 Millimol pro Tag bei einer Durchschnittszufuhr. Die würden sozusagen das Ganze sozusagen kompensieren bzw. buffern. Die haben aber einen großen Nachteil, sie sind in der Regel sehr stark kaliumhaltig. Ja? Das heißt, die Idee ist sozusagen Säurelast mit einem basischen Lebensmittel zu kompensieren, ist prinzipiell gut, aber da muss man natürlich prima sich natürlich überlegen, es ist gleichzeitig natürlich für den Betroffenen eine sehr starke Kaliumbelastung. Da zeige ich Ihnen sozusagen eine Untersuchung, die vor ein paar Jahren in urologischen Fachschulen publiziert ist. L-Methionin ist eine schwefelhaltige Aminosäure, die dient man oder wird verwendet zum Ansäuern von Harn, gerade wenn sozusagen Patienten neigen zu Harnwegsinfekten, weil in einem sauren Harn wachsen Bakterien viel schlechter. Wenn man sich anschaut, 1500 Milligramm L-Methionin Zufuhr bedeutet eine pH-Verschiebung sozusagen im Harn um fast einen Punkt, ja, was dann auffällt, die Niere arbeitet sehr zirkadian, ja. Das heißt, es ist unterschiedlich im Tag das Ganze verteilt. Die stärkste sozusagen Stoffwechselaktivität findet man am Tag, die geringste Stoffwechselaktivität in der Nacht. Wie schaut es aus mit den Lebensmitteln? Wie gesagt, ja, die sehr stark schwefelhaltigen Lebensmittel wie tierisches Eiweiß, eine sehr starke Säurelast, ja, beziehungsweise umgekehrt wieder die basischen Lebensmittel, ja, eine sehr geringe Säurelast. Ja. Und natürlich, wenn man das weiß, ja, kann man sich natürlich mit den Dingen dann in Ernährungsmedizin spielen. Das Problem dabei, wie gesagt, ist das Kalium. Und wenn man sich anschaut, die großen Kaliumträger sind in erster Linie Obstprodukte, speziell in getrockelter Form. Wenn Sie sich so anschauen, pro 100 Gramm geht das auf bis zu 1500-1800 Milligramm Kaliumbelastung. Und das sind natürlich Dinge, die man in der Ernährungsmedizin beachten sollte, weil natürlich das für die Patienten eine ganz große Rolle spielt, wenn wir das noch sehen werden. Wenn man das Ganze zusammenfasst, ja, so ein einfaches Schema, wie funktioniert sozusagen dieser Säure-Basen-Haushalt im Stoffwechselbereich? Sie haben im Gewebe sozusagen die zwei Arten sozusagen von Säuren, die volatilen Säuren und die nicht volatilen Säuren, die sozusagen in den Stoffwechsel gelangen. Und der Körper versucht natürlich, die unterschiedlichen Säurebelastungen sozusagen konstant zu halten, speziell im extrazellulären Raum bzw. im Intravasatraum und in erster Linie dienen verschiedene Buffersysteme. Regulativ wirksam für die nicht volatilen Säuren ist die Niere bzw. die Lunge für die volatilen Säuren. Und wenn man sich da unten anschaut, die Ausscheidung beträgt ungefähr 50 bis 100 Millimol bei den nicht volatilen Säuren, deutlich mehr bei den volatilen Säuren. Ja. Dieses Gleichgewicht, das haben Sie ja alle einmal gelernt, da sind wir sozusagen in der Physiologie gequält worden, unterliegt sozusagen ein Gleichgewicht, die berühmte Henderson-Hasbergsche Gleichung, die nichts anderes besagt, dass sich diese Prozesse so vice versa verschieben können. Diese Art des Buffersystems macht die Masse aus. Ungefähr zwei Drittel basieren auf diesem System, auf dem sogenannten Bicarbonat-Buffer, der sehr anpassungsfähig ist, der gut steuerbar ist, der sich in erster Linie im Plasma abspielt. Ja? Daneben haben wir aber auch noch den Nicht-Bicarbonat-Buffer-Bereich. Das sind in erster Linie Eiweißprodukte, wie zum Beispiel Hämoglobin, der Knochen, beziehungsweise Phosphatverbindungen. Die sind in der Regel nicht variabel und spielen im Endeffekt eine untergeordnete Rolle. Das heißt, wenn der Bicarbonat-Puffer ausfällt, können Sie durch den Nicht-Bicarbonat-Puffer schlecht kompensieren. Was heißt jetzt Alter? Im Alter spielen sozusagen andere Stoffwechselfolgen eine Rolle. Ne? Und wenn man sich fragt, naja gut, wann fängt das Alter an, wann spielen diese Prozesse sozusagen eine große Rolle, dann sage ich ab 40. Ab 40 ist mit den ganzen Funktionalitäten bergab. Es ist ganz wurscht, ob es die Lunge hernehmen, das Gehirn hernehmen, die Leber hernehmen. Und was passiert eigentlich ab 40? Das ist ein Grundlegendes. Erstens einmal, es kommt zu einer Veränderung der Grundstruktur. Ja? Das heißt, es ändert sich der Eiweißstoffwechsel, beziehungsweise, was ich dann noch sehen werde, die sogenannten Bestandteile der fettfreien Körpermasse. Dazu können erst die Muskeln, Knochen, aber auch die Leber. Warum ist das so? Weil ab dem 40. Lebensjahr die Leber immer weniger Proteine synthetisiert. Das heißt, was bedeutet das? Ab 40 müssen die Betroffenen sozusagen immer mehr Eiweiß zuführen. Tun sie das nicht, kommen sie in eine Eiweißmalnutrition bzw. der Marker dann dafür, dass man dann bei den alten Menschen sieht, der Verlust der Muskelmasse, die sogenannte Sarkopenie. Was sich noch ändert, ist der Wasserhaushalt. Die Wasserzusammensetzung nimmt ab und dahinter steckt aber auch ein Nierenproblem. Das zeige ich Ihnen gleich nachher, dass mit zunehmendem Alter außen Primärhahn immer weniger Natrium rückreserviert wird. Und der Zwilling zum Natrium ist das Wasser, das heißt, es wird dann auch immer weniger Wasser in den Körper rückreserviert. Das bedeutet im Endeffekt für den Betroffenen die Neigung zur Exsikose. Und das Ganze wird dann sozusagen noch verstärkt, dass alte Menschen den Durstmechanismus verlieren. Ne? Die merken nicht, dass sie sozusagen austrocknen. Was ändert sich noch? Dramatisch sozusagen der Kohlenhydrat- bzw. Fettstoffwechsel. Das heißt, der Energiebedarf wird immer geringer, ja? Weil der Grundumsatz sinkt. Das heißt, mit zunehmendem Alter im Endeffekt immer weniger Kalorien, aber immer mehr Eiweiß. Tun Sie das nicht, kommen Sie dann sozusagen in ein entsprechendes Defizit rein, das sich dann auf der einen Seite manifestiert eine Adipositas bzw. dann ein metabolisches Syndrom. Wir wissen ja, dass mit zunehmendem Alter die Neigung zum Diabetes exponentiell steigt. Da steckt sozusagen als wesentliche Ursache dahinter. Und das Zweite, die Sarkopenie. Und wenn man sich überlegt, was ist das größte Risiko für einen alten Menschen, wenn man sagt, na gut, der Schnitt ist plus 65 und älter, was ist in dieser Kategorie sozusagen das größte Risiko zu sterben, dann ist es der Sturz. Ja? Und warum stürzen die Patienten? Weil sie sarkopen werden, beziehungsweise instabil. Ja? Und das ist natürlich etwas, was sozusagen in den ganzen, wenn wir uns ein paar Beispiele sagen, viel zu wenig beachtet wird. Gesamt gesehen gibt es noch eine vierte Geschichte. Insgesamt verlieren alle Organe an Funktionsreserven. Und das ist das, was man im klinischen Alltag immer wieder sieht, dass Patienten zum Beispiel mit 70 viel schneller mit dem Herzen dekompensieren bei einer bestimmten Ursache als zum Beispiel 30, 40-Jähriger. Ja? Und das können ja sozusagen für alle Organe sozusagen übernehmen. Ja, das ist das Wesentliche wie bei einer Niere. Dahinter steckt primär mal eine Reduktion der glomerulären Durchblutung, des venalen Blutflusses. Sie kennen den Normbereich ungefähr bei der GFR von 100 Milliliter pro Minute. Pro Lebensdekade rechnet man mit einem Verlust von 10 Milliliter. Das heißt im Endeffekt, für einen 50-Jährigen würde sozusagen die GFR von 90 normal sein, für einen 60-Jährigen 80. Ne? Und da sehen Sie schon einmal ein Problem, dass diese Werte nicht altersgematcht werden. Ne? Und wenn man dann sagt, naja gut, die GFR ist sozusagen ein Maßstab für meine Überlegung, ob der Patient eine chronische Niereninsuffizienz hat, dann sehen Sie, wie weit die Physiologie dann sozusagen eingreift und sozusagen Patienten dann im Endeffekt falsch beurteilt werden. Ja, der zweite Punkt, habe ich gesagt, die tubuläre Natriumrückresorption geht zurück, damit auch das Risiko für die Exsikose, daneben der gestörte Diuchsmine, das Ganze verstärkt. Und bei der metabolischen Azidose, das ist wichtig, bei der Altersniere sozusagen, die Niere scheidet immer weniger H-Ionen aus, weil es zu einer Störung des Ammoniumstoffwechsels kommt. Ne? Das heißt, alte Menschen sind von Haus aus immer in der Kippe zur metabolischen Azidose. Und jetzt haben Sie natürlich genau ein Problem, vielleicht gedanklich mitverfolgt. Auf der einen Seite braucht der alte Mensch immer mehr Eiweiß. Das heißt, die Säurebelastung wird immer größer. Auf der anderen Seite tut die normale Altersniere nicht mit. Und dann probt sich natürlich noch eine Krankheit auf und die verstärkt im Endeffekt das ganze Problem. Ja? Es gibt Faktoren, und das ist auch ganz wichtig, die natürlich diesen physiologischen Alterungsprozess verstärken können. Ja. Und die werden da die wichtigsten Risikofaktoren aufstellen, das sind jede Art von kardiovaskulären Grunderkrankungen. Ja? Das heißt, der Hypertoniker-Patient oder mit Herzinsuffizienz, die altern sozusagen in der Niere schneller, wenn sie selbst per se noch kein Nierenproblem haben. Dann, was ist noch schlecht, dick zu sein, beziehungsweise ein metabolisches Syndrom. Schlecht ist auch, sich Eiweiß zu belasten, wobei das Problem auch nicht beim Eiweiß liegt, sondern bei der Phosphatbelastung. Ja? Das Problem ist, Phosphat ist sozusagen kontraproduktiv, fördert sozusagen die Alterungsprozesse. Wenn Sie natürlich einen Patienten Eiweiß belasten müssen oder einen älteren Menschen Eiweiß sozusagen braucht, wäre das natürlich kontraproduktiv. Ja? Damit können Sie das auch nicht entgehen. Aber es gibt unnötige Phosphatquellen, die man vermeiden kann. Und eines der wichtigsten unnötigen Phosphatquellen sind konservierte Lebensmittel. Und wenn man sich dann anschaut, wie in Altersheimen oder in betreuten Wohnungssituationen immer mehr sozusagen auf vorgefertigte Lebensmittel zugegriffen wird, ja, dann kann man sich gut vorstellen, dass das nicht besonders gut ist. Was ist noch schlecht, katabol zu sein? Ja? Katabole Zustände entstehen aus konsumierenden Erkrankungen, die sozusagen energiebelastend sind, und der Marker, der dahinter steckt, ist das CRB. Weil an sich ältere Menschen nicht so adäquat auf Belastungssituationen reagieren, wie wir es kennen. Das kann zum Beispiel ein Patient, habe ich es jetzt gerade wieder erlebt, ich komme aus dem Nachtdienst bei uns, mit 70, wenn er Sepsis aufgenommen wird, aber der Fieber einfach nicht. Ja? Dass man das nicht unterschätzt. Das würde da im Endeffekt bedeuten, dass die Energiezufuhr erhöht sein sollte. Was auch schlecht ist, ist das männliche Geschlecht. Deswegen leben wir Männer ja kürzer als die Frauen unter anderem. Und was auch absolut schlecht ist, ist das Rauchen. Rauchen als Perfusionsproblem für die Niere. Ja, was noch dazu kommt, und das ist jetzt etwas, was ja sehr häufig verschrieben sind, die Diuretika. Ne? Wenn man sich anschaut, die ganze Kaskade der Wirkung von Diuretikern, ja, also das Prinzip ist, du drosselt einfach die Rückresorption des Natriums aus dem Primärhahn, deswegen verliert der Patient ja auch mehr Wasser. Aber natürlich, wenn du eine Altersniere von dir hast, wird der Effekt natürlich viel stärker sein. Deswegen darf man eins nicht vergessen, dass das Risiko, dass ältere Menschen unter Diuretika dann in eine nennenswerte Hyponatriämie und Hyperkalämie reinrutschen, verdammt hoch ist. Man schätzt ungefähr zwischen 40% und 60%, ja, ab 65. Ja, das heißt, und die Frage ist natürlich, welche Diuretika sind sozusagen die bösen Buben in dieser Kaskade? Das sind in erster Linie Diazid-Diuretika. Ja, und wo werden Diazid-Diuretika verschrieben? Nicht unbedingt als Diuretika, sondern als Co-Medikationen, zum Beispiel bei der Hypertoniebehandlung. Ne? Co, Plus, Mitte und so weiter. Ne? Und dahinter stecken dann sozusagen die latenten Probleme. Was natürlich auch blockiert wird mit Diuretika-Therapien, ist die Hallenausscheidung, damit das Risiko zusätzlich Säurebelastung und Stoffwechselstörungen beim Purinstoffwechsel bzw. bei der Glukosetoleranz. Und wie gesagt, am stärksten dafür verantwortlich gemacht werden die Diazid-Diuretika, nicht die Schleifentheoretika. Ne? Was auch noch altert, ist die Lunge. Ja? Mit zunehmendem Alter wird immer weniger CO2 abgearbeitet, auch der Bicarbonatpuffer sozusagen ist davon betroffen. Das heißt, es sind sozusagen zusätzliche Folgefaktoren, die die Säurebelastung im Alter erhöhen. Wenn wir jetzt ganz kurz kommen zu den Laborwerten. Ne? Welche Laborwerte sind sozusagen wichtig? Man kann natürlich eine Kaskade von Laborwerten bestimmen, aber im Grunde genommen brauchen es im Endeffekt für den klinischen Alltag nur zwei oder drei Parameter. Das erste ist einmal das Bicarbonat. Sie sehen da einen Normwert, Bicarbonatbedürftig, therapiebedürftig sind Patienten unter 22. Ja? Da braucht man nicht den Basic-Test, da braucht man nicht den pH-Wert. Man schaut allein bei der metabolischen Acidose auf den Bicarbonatwert. Der zweite Wert, der natürlich interessant ist, das Kalium. Meistens ist es im klinischen Alltag so, dass das Kalium bestimmt wird. Ja, und ich sehe immer wieder junge Kollegen, die dann zu mir kommen und sagen, der Patient hat eine Hyperkalämie. Und dann frage ich, naja, wie schaut es mit den Säurenbasen aus? Habt ihr das gemacht? Nein. Das heißt, der Kaliumbeurteilung, ohne dass man sozusagen den Astop sozusagen mit erfasst, ist Nonsens. Ja? Weil dann kann man wenig abschätzen, wo das Problem liegt. Und der dritte Parameter, den man aus diesen beiden Parametern bzw. den Elektrolyten rausrechnen kann, ist die Anionenlücke. Der Grund dafür ist, dass es natürlich andere Azidosen auch gibt, als die reine klassische metabolische Azidose im Rahmen von Nierenfunktionsstörungen. Ja? Was ist die Anionenlücke? Im klinischen Labor werden natürlich Kationen und Anionen erfasst, wobei im Routinelabor auch nicht messbare Kationen anfallen, ja, deswegen auch eine kleine Lücke entsteht, aber die Lücke ist umso größer im Anionenteil. Und wenn man das dann sozusagen ausrechnet, sozusagen das Hauptelektrolyt im kationischen Bereich plus die beiden Anionen, findet man physiologisch gesehen eine Anionenlücke von 8 bis 16. Ja. Wenn der Patient eine metabolische Azidose hat und eine normale Anionenlücke aufweist, dann ist die häufigste Ursache ein Bicarbonatfluss, meistens zum Beispiel im Rahmen von Diuren. Ja. Hat man eine erhöhte Anionenlücke, gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, Ketoazidose und dahinter steckt in erster Linie der Hungerzustand, die Katabolie. Dann die Lakazidose als Zeichen einer Hypoxie im Körper. Dann Medikamente, die Salicylatvergiftung, was eher seltenes vorkommt. Dann auf Intensivstationen häufig Toxine. Und natürlich dann im Rahmen von chronischen Nierenerkrankungen, die entweder akut oder chronisch sozusagen verlaufen können, die natürlich verstärkt werden durchs Alter. Ne? Das heißt, eine Altersniere, die akut dekompensiert, ist anders zu beurteilen als sozusagen eine Niere eines normalen jungen Erwachsenen. Ja. Wie häufig sind jetzt chronische Nierenerkrankungen? Was ist ja schön zu sehen, dass die chronischen Nierenerkrankungen mit dem Alter zunehmen. Dahinter stecken erst die vaskulären Erkrankungen. Oder umgekehrt kann man sagen, ist ein Patient vaskulär erkrankt, ist er mehr oder weniger stark Nieren mitbeteiligt. Ja. Deswegen, das ist das, was man natürlich immer mehr sieht, ja, die Leute werden älter, die Leute sind immer mehr multimorbid, ja, immer mehr vaskuläre Erkrankungen schlagen sozusagen durch und damit steigt auch die Rate an chronischen Nierenerkrankungen. Wenn man sich das anschaut, sozusagen, das ist der Schnitt, wo man sagt, da fängt die Geriatrie an mit plus 65, können Sie damit rechnen, jeder vierte bis jeder fünfte ist chronisch nierenkrank, bei den Hochbetagten, die mal schon sehr viele Patienten haben, ist dann de facto schon jeder zweite. Ja? Das heißt, Sie haben die Altersphysiologie ab 40, die sozusagen ein Problem ist, und dann fropft sich noch sekundär sozusagen eine chronische, meistens ins vaskuläre Erkrankungen auf. Ja. Und damit parallel einhergehend mit der Verschlechterung der Nierenfunktion steigt natürlich das Risiko, dass die Patienten in eine relevante metabolische Azidose reinrutschen. Ne. Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, wie beurteile ich Nierenfunktion? Sie haben es gerade früher gehört von mir. Erstens einmal ist da physiologischer Bias drin. Ja, der wird leider nicht beachtet. Ja. Wie gesagt, 54 Jahre bei 90 Milliliter GFR normal. Ne. Da fängt aber schon an, die Stadien einteilen chronischen Niereninsuffizienz. Das wird praktisch schon in Stadium 1. Ne. Also die Frage ist jetzt im Stadium 1 oder ist das ein physiologischer Prozess? Ja. Der zweite Punkt ist, die ganzen GFR-Bestimmungen, also die berechneten, geschätzten GFR-Bestimmungen, die man so als Standard hernimmt, sind nicht evaluiert worden für die plus 65-Jährigen. Ja, obwohl das Alter in der Formel sozusagen einfließt, aber sind nicht evaluiert. Das heißt mit anderen Worten, wenn Sie einen 70-Jährigen vor sich haben und Sie kriegen einen EGFR-Messwert und da steht dann 30,22, was ja Nonsens ist, ja, weil das ist ja geschätzter Wert. Geschätzt auf 2 Kommastellen, das geht sich schwer aus. Ja. Können Sie das sagen, das ist Daumen mal Pi. Da haben Schwankungsbreiten für plus, minus 30% rauf oder runter. Ne. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn man sozusagen sagt, na, welchen Laborwert gehe ich jetzt? Ne? Und wie kann das Risiko von diesen Patienten das einschätzen? Das, was man aber weiß aus den Studien, dass das Risiko zu sterben assoziiert ist mit der Höhe des Bikarbonats und das geringste Risiko liegt ungefähr bei 22. Deswegen sozusagen der Zielwert für die Behandlung der metabolischen Azidose 22 und mehr, beziehungsweise Therapiebedürftigkeit unter 22. Was macht die metabolische Azidose eigentlich zum Problem? Das erste Problem ist, ja, es kommt zu einer Störung des Proteinstoffwechsels. Ja? Damit werden weniger Proteine synthetisiert. Es kommt zu einer Leberstoffwechselstörung, ja, und im Muskel selbst auch zu einer Stoffwechselstörung. Das heißt, der Muskel passt sich nicht mehr adäquat auf Belastungssituationen an. Das Ganze fördert Stressreaktionen, beziehungsweise fördert auch Nierenfunktionsstörungen messbar. Das heißt, Azidose per se verschlechtert sich die zugrunde liegende Nierenerkrankung. Und das letzte Faktor auch zu einer Knochenstoffwechselstörung. Ja. Jeder Pulmonologe weiß, dass ein fortgeschrittener Respiratus schlecht ist für den Knochen. Ne. Dass das Risiko bei einer fortgeschrittenen CRPD, Osteoporose sozusagen zu erkranken steigt. Ne. Aber es ist nicht nur die Azidose allein, die sozusagen einen negativen Einfluss hat auf den Proteinstoffwechsel, auch die Insulinresistenz, beziehungsweise chronische inflammatorische Prozesse. Und wenn Sie sagen, na gut, wie tue ich in einem Alltag sozusagen eine chronische Inflammation messen, ist das CRP. Es gibt genug Patienten, die sozusagen latent erhöhte CRP-Werte haben, als Zeichen für die chronische Inflammation. Man bezeichnet solche Zustände in der Altersmedizin als inflammatorisches Alter, weil so ein Prozess bedeutet im Endeffekt, dass die Betroffenen keine guten Karten haben in Bezug auf das Langzeitüberleben. Und ein letzter Faktor, der Bedeutung ist, eine Cortison, eine Glucocorticoid-Dauertherapie. Das führt dazu zu einer Störung des Ubiquitinstoffwechsels, Proteinbau, und wenn es nicht kompensatorisch sozusagen der Körper schafft, dann kommt es zum Verlust der sogenannten Lean Body Mass, der fettfreien Körpermasse, und das ist im Endeffekt eine Störung des Muskel- und Knochenstoffwechsels. Was ist die Lean Body Mass? Was ist die fettfreie Körpermasse? Ne? Wenn man normalgewichtigen Menschen hernimmt, besteht der aus 25% aus Fettmasse. Das ist im Endeffekt ein Energiespeicher. Dort haben wir sozusagen unsere Energiereserven. Das Problem dabei ist, dass diese Fettmasse metabolisch sehr inaktiv ist. Das heißt, in Stresssituationen greift der Körper nicht auf die Fettmasse, sondern holt sich die Energie aus der deutlich metabolisch aktiveren, fettfreien Körpermasse. Ja? Das heißt, im Endeffekt, diesen Zustand bezeichnet man als Katabolie. Ja? Das ist deswegen so ein großes Problem, wenn ihr einen sozusagen übergewichtigen Patienten sozusagen bei mir in Betreuung habt, der hat sozusagen einen erhöhten Energiebedarf, weil er zum Beispiel in einem septischen Zustand ist, und ich registriere das nicht und sage, naja gut, was soll der für ein Energieproblem haben? Der hat eh genug Energiereserven. Ja, wird im Endeffekt der Körper seine Energie, die er sozusagen braucht, aus diesem Teil sozusagen herausholen, aus der fettfreien Körpermasse. Das wird dazu führen, dass der Patient wegen der Katabolie dann auch stirbt. Und das ist das, was man im klinischen Alltag immer wieder beobachten kann. Und abhängig davon, wie viel Prozent sozusagen der Patient im Laufe der nächsten Wochen verliert, desto größer sind natürlich Komplikationen aus diesen Störungen des Eiweißstoffwechsels, desto größer ist das Risiko, dass der Patient stirbt. Ne? Das heißt, bei 10% haben sie eine immunologische Störung, in erster Linie erhöhte Infektanfälligkeit. Das sind diese Patienten, die dann, was wenn in einer Pneumonie ins Spital kommen, die kriegen nicht adäquate Energiezufuhr, Da wird mit der antibiotischen Therapie eine Fieberfreiheit erreicht, der Rückgang der Entzündungsparameter. Und nach 2-3 Wochen auf einmal kommt es wieder zu einem Relapse und der Patient stirbt dran. Das sind solche Geschichten. Und wie gesagt, bei einem sehr ausgeprägten Verlust, der über 40% ist, hat der Patient im Endeffekt keine längerfristigen Überlebenschancen. Ja. Wie definiert man Sarkopenie? Das ist auch so eine Geschichte. Ne? Sarkopenie definiert man anhand der Muskelmasse. Meine, die Frage ist immer, ist ein Bodybuilder sozusagen Sarkopen oder ist ein Marathonläufer? Ja? Das ist ein ganz ein grober Unterschied, den man eigentlich sehr optisch sehen kann. Entscheidend ist erstens einmal die Masse, aber auch die Muskelkraft und die Leistungsfähigkeit. Und von diesen drei Parametern abhängig unterscheidet man die Präsarkopenie, eine progenitaler Muskelmasseverlust, von der eigentlichen Sarkopenie, die als Kombination auftritt, Verlust an Muskelkraft oder Leistungsfähigkeit, und die schwere Sarkopenie, die alle drei Parameter erfasst. Ja. Aber Muskelkraft und Leistungsfähigkeit zu messen, brauchst du Funktionsparameter, Funktionstests. Ja. Und die nennt man dann, und das ist ja ein standardisiertes Handwerkzeug von uns Geriatern, bezeichnet man Assessments, als Funktionstests, als geriatrische Assessments, die natürlich abhängen natürlich von der Ursache, und die zeigen Ihnen da, und das ist sozusagen ein Konsens, der vor ein paar Wochen publiziert worden ist, sozusagen abhängig ist, welche Risikofaktoren dahinter stehen. Das Alter per se ist einmal ein Risikofaktor, weil Alter bedeutet immer weniger oder Gefahr, dass weniger Eiweiß synthetisiert wird. Dann kommen natürlich bestimmte Krankheiten dazu, das ist das Wichtigste, dieser chronisch-inflammatorische Prozess. Dann Inaktivität. Was heißt Inaktivität? Wenn zum Beispiel, was nennen wir Beispiel, ein 70-Jähriger auf die Station eingeliefert wird, ja, wegen einer Pneumonie, ja, er ist nicht leistungsfähig, er ist müde, er ist matt, wird ins Bett gelegt, bedeutet im Durchschnitt 2 Tage Bettlegen ein Muskelverlust von 0,5 Kilo. Ja, so schnell geht das. Und dann bessert sich das Krankheitsbild nach einer Woche oder 10 Tagen und dann ist auf einmal gleich 5-6 Kilo Muskelverlust und den sollte man jetzt wieder aufbauen und das schaffen die meisten Patienten dann nicht mehr. Dann sind sie auf einmal bettlägerig, Pflegefehler und dann schaut man, wo ist das nächste Pflegeheim, ne? Was ja an sich tragisch ist. Ne? Die Inaktivität und der vierte Punkt, die Malnutrition, die man natürlich auch erfassen kann mit entsprechenden Assessments. Ne? Wobei es nicht nur die Unterernährung ist, das ist die Eiweißmalnutrition, sondern auch die Übernährung, die Adipositas, als Risikofaktor, ne? Ja? Für einen malnutritiven Zustand. Ja? Wenn man sich sozusagen unser Leben anschaut, ne? Und man vergleicht Funktionalität zum Beispiel anhand der Muskelkraft, ne? Also bis zu einem Plateau mit 18, 19, 20 baut man sozusagen auf, dann kommt man in eine planare Phase die bis zum 40. Lebensjahr. Und wie gesagt, ab dem 40. Lebensjahr geht es bergab, wobei natürlich die Variabilität sehr, sehr groß ist. Ne? Ich habe zum Beispiel bei mir einen Patient mit 78, der hat Sixpacks mit einem Kreatinin von 2. Ne? Dann soll einer sagen, das geht nicht. Ne? Freilich geht's. Ne? Das hat nichts mit dem Lebensalter zu tun. Das hat allein damit zu tun, dass natürlich mit zunehmendem Alter immer mehr Eiweiß essen muss, das ist die eine Voraussetzung, aber in Wahrheit müsst ihr mehr trainieren. Aber in Wahrheit, in der Wirklichkeit passiert das Umgekehrte. Ne? Das heißt, die Leute essen immer weniger Eiweiß und tun auch körperlich immer weniger. Ne? Und dann geht die Schere dann auseinander. Und wenn man natürlich nicht aufpasst, ja, und sozusagen in einen Bereich kommt, wo die Inaktivität so gering, so schlecht ist, dass die betroffene Person sozusagen nicht mehr für die eigene Versorgung sozusagen die entsprechenden Kräfte aufbauen kann, dann kommt der Patient in die sogenannte Frailty, in die Gebrechlichkeit, und dann geht es sehr schnell in den Bereich der sogenannten Disability, der Pflegebedürftigkeit. Das heißt, wenn man einen Jungen hernimmt, ne, ist der Weg da unten sehr, sehr lang, aber je älter man wird, wird der Weg immer kürzer. Und das ist das, was man im klinischen Alltag sieht. Ja. Je älter du wirst, desto größer ist der Risiko, sozusagen ein Pflegefall zu werden. Ne. Ja, das sind die neuen Studien, an denen wir auch beteiligt sind. Man sieht die große Variabilität, ja, innerhalb der Gruppen. Man sieht aber auch, dass die körperliche Aktivität und die körperlichen Möglichkeiten der Männer größer sind als bei den Frauen. Aber wie gesagt, körperlich sozusagen unterschiedlich, Wobei man natürlich auf die Bedürfnisse einzelnen eingehen muss. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich einen Patienten sozusagen von mir habe oder einen älteren Menschen von mir, dann weiß ich, wo der steht. Ne? Das kannst du nicht im Endeffekt erfassen, wenn du sozusagen entsprechendes Assessments dahinter legst. Ja, was gibt es für Möglichkeiten, Muskelmasse, Muskelkraft und körperliche Leistung zu erfassen? Sie sehen, da gibt es sehr, sehr viele Tests. Was man im klinischen Alltag verwendet, ist neben der DEXA, die Sie vielleicht von der Osteotensitometrie kennen, auch BIA, die Bioimpedanz als Maßstab. Für die Muskelkraft ist der einfachste Test die Handkraft. Und das Interessante dabei, Handkraft korreliert mit der muskulären Aktivität auch der unteren Extremitätsmuskulatur im Allgemeinen. Ne? Also natürlich mit der Ausnahme, wenn ein querschnittgelähmter Patient ist, dann geht das natürlich nicht. Aber man kann das sozusagen immer sozusagen als Vergleich hernehmen. Und für die körperliche Leistungsfähigkeit, da gibt zahlreiche Tests. Der einfachste Test ist einfach zu schauen, wie geht der Patient, wie schnell geht er, ja, beziehungsweise, dann gibt es einen Test, der heißt Time-Up-and-Go-Test, wie schnell sozusagen bewegt er sich sozusagen aus der sitzenden Position in die stehende Position. Wie funktioniert das Ganze? Man kann nicht allen alles recht, man bezieht jeden testen. Man definiert Risikopatienten, das sind die malnutrierten, die depressiven Patienten, weil die von Haus aus sozusagen einen geringen Ernährungszufuhr betreiben. Dann die Schlaganfallpatienten, Patienten, die instabil sind, die Gleichgewichtsstörungen haben, aus welchen Ursachen immer, beziehungsweise Patienten mit einer definierten BAVK. Der erste Schritt ist, man macht einen Grobtest. Ja, wenn der Grobtest sozusagen sagen, wie das funktioniert, positiv ausfällt, wird die Muskelkraft erhoben. Ist die niedrig, dann ist eine Sarkopenie plausibel. Dann misst man die Qualität und die Quantität der Muskulatur. Ist die niedrig, dann besteht sich die Sarkopenie. Ja, das heißt, ein Stufenschema in der Diagnostik. Und der Test ist sehr einfach. Ja, das sind 5 Punkte, die erfasst werden. Erstens einmal, wie stark ist der Patient? Kann er 5 Kilo aufheben und ein Stück tragen? Braucht er Hilfe beim Gehen? Braucht er Hilfe beim Aufstehen aus dem Stuhl? Ja. Wie schaut es aus mit Stiegenstein? 10 Stufen. Und das ist das, was ich immer frage, Sturzrisiko. Ja. Je häufiger ein Patient stürzt, das kann so schon welche Ursache immer, desto größer ist das Risiko, dass dahinter eine Sarkopenie steckt. Ne? Und werden 3 Domäne sozusagen als positiv bewertet, dann spricht das sehr stark für eine Sarkopenie als Grund. Ja. Ein zweiter wichtiger Punkt, das habe ich Ihnen gerade vorher auch angedeutet, aus der Multimorbidität heraus und dem Risiko Sarkopen werden, ergibt sich ein Krankheitsbild, das wir bezeichnen als VLD in der Geriatrie, der sogenannte Gebrechlichkeitssyndrom. Ja. Das ist sozusagen das geriatrische Syndrom. Ja, ich weiß nicht, wie physisch schon jemand mit diesen Dingen schon zu tun gehabt hat und vielleicht in Diagnosen gesehen hat, Frailty-Syndrom als Risikofaktor. Die Frage ist, wie erfasst man Frailty? Da gibt es also einen einfachen Test nach der Linda Fried. Ja, man fragt 5 Domäne ab, Gewichtsverlust, Schwäche, geringe Aktivität, Antriebslosigkeit und langsame Gehgeschwindigkeit. Werden mindestens 3 dieser Punkte negativ beurteilt, dann ist der Patient frail. Sind es nur 2, dann ist der Patient pre-frail. Ja? Und was ist die Message aus dieser ganzen Geschichte? Unabhängig von dem, was der Patient an Grunderkrankungen hat, die Frailty per se ist ein Risikofaktor für Sterben. Da gibt es zahlreiche Studien. Eine der bekanntesten ist die Longitudinal Aging Study aus Amsterdam. Bist du frail, hast du schlechtere Karten. Ja? Wenn man sich sagt, dann was therapiere ich jetzt? Was ist mein Therapieziel? Ist einfach die Frailty in den Griff zu kriegen. Ne? Die Grundkrankheit ist sozusagen nicht das große Problem. Ja? Ja, eine andere Geschichte, was mit der Azidose immer verbunden ist, die Hyperkalämie. An sich ist die Prävalenz relativ hoch in der Normalbevölkerung, 2-3%, aber sie steigt mit dem Ausmaß der Nierenerkrankung bzw. mit dem Alter. Da geht es bis zu 50% hinauf. Ne? Die meisten der Patienten sind asymptomatisch, deswegen wird das unterschätzt. Ja. Es gibt selten eine Klinik dazu, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe Patienten mit Kaliumwerten schon mit 8 bei der Dialyse einer spazieren gesehen. Ich habe Patienten mit einem Kalium von 6 oder 8 aber sterben auch schon gesehen. Ne. Also das ist sozusagen sehr, sehr heterogen verteilt. Deswegen auch immer sehr gerne unterschätztes Problem. Was aber die neuen Studien sehr schön zeigen, und wenn man sich da den Normbereich des Kaliums anschaut, dass wenn sozusagen der Normbereich im oberen Bereich schon überschritten, aber auch im unteren Bereich steigt das Risiko. Wobei das Risiko abhängig ist vom Alter und vom Ausmaß der Multimorbidität. Ja? Das heißt, je älter der Patient ist, je multimorbider der Patient ist, desto größer ist das Risiko, beziehungsweise desto früher fängt sozusagen sein Risiko an zu wirken. Ja? Und es ist auch abhängig von der Art der Grunderkrankung. Ja? Das heißt, je ausgeprägter kardiovaskuläre Erkrankung sie niederschlagen, das heißt, der Patient hat zum Beispiel da eine Herzinsuffizienz, chronische Nieren- und Diabetika, hat das sozusagen das höchste Risiko, ja, im Vergleich zu den Kontrollgruppen. Ne? Und das steigt, wie gesagt, von Diabetes, dann ist dieser Kombination heran. Dahinter steckt dann der sogenannte Brief des kardiorenalen Syndroms, ja, das Sie vielleicht kennen, ja, als isoliertes Risiko, Problem, die solche Patienten da sozusagen mit sich tragen. Ja? Und dahinter steht sehr viel auch das Kaliumproblem. Woher kommt das Kalium? Woher kommt die Überkalämie? Erstens mal natürlich die Ernährung, ne? Aber normalerweise eine gesunde Niere kann das kompensieren, scheidet das aus. Das heißt, der Patient mit einer Hyperkalämie muss immer damit rechnen, dass er vermindert einmal ausscheidet. Die zweite Möglichkeit, wo Hyperkalämie herkommt, ist die Azidose. Ne? Weil Sie wissen, der Gegenspieler sozusagen ist zur Azidose das Kalium und da kann man rechnen, Wenn der pH-Wert um 0,1 sinkt, steigt das Kalium geschätzt 0,6 Millimol. Ja, also diese gegenseitige Verschiebung. Aber Kalium kann auch entstehen als Katabolismus. Ja, das heißt, wenn der Patient in einem katabolen Zustand ist, ja, werden, wenn man sich das anschaut, gar nicht einmal so wenig Kalium freigesetzt pro Gramm Stickstoff, zum Beispiel 2,38 Millimol. Weniger, wenn sozusagen Glykogen aufgebaut wird, ist deutlich weniger, da ist es nur ein Zehntel davon. Ja, wie therapiert man eine Hyperkalämie? Ja, erstens natürlich die Kaliumzufuhr zu bremsen, da werden wir ein bisschen drüber reden. Das zweite ist natürlich zu schauen, wo steht der Patient bei der Nierenfunktion. Jetzt habe ich natürlich das Problem, was mache ich beim 65-Jährigen plus? Ja, GFR-Bestimmungen ist nicht unbedingt relevant und kannst das gut abschätzen, ja. Der dritte Punkt ist natürlich, eine metabolische Azidose zu therapieren. Ne? Was ist das Zielbereich 22? Ja? Wenn wir da kurz drüber reden. Was natürlich aber auch verbunden sind, sind Medikamente. Das sind die RASE-Inhibitoren, die AT2-Rezeptor-Antagonisten, AC-Hämmer, die entweder abgesetzt werden sollten, beziehungsweise kontinuierlich sozusagen ausgeschlichen. Was kann man noch tun? Mit einer Diuretikatherapie sozusagen den Kaliumausstrom aus dem Körper fördern, beziehungsweise die sogenannten Kaliumbinder. Ja? Aber das hängt natürlich davon ab, wo steht der Patient. In einer akuten Notsituation, ja? Und das wissen Sie aus der Intensivmedizin, haben Sie nur zwei Möglichkeiten, das ist das Insulin, beziehungsweise die Beta-Agonisten zu geben dem Patienten, damit schaffen Sie sozusagen einen Shift sozusagen von Extrazelle intrazellulär. Die zweite Möglichkeit ist das Calciumgluconat, damit stabilisieren Sie Membranen. Wenn das ein Dialysepatient ist, werden wir natürlich dialysieren. Wenn es kein Dialysepatient ist, natürlich mit forcierter Diurese über Schleifendiuretika zum Beispiel das Ganze zu kompensieren bzw. abzupuffern. Und wenn der Patient sozusagen ein Dauerproblem hat mit seinem Kalium, kann man sich natürlich überlegen, die Kaliumzufuhr in Nahrung zu bremsen. Sie kennen das Euteresonium, das ist dieses Sodium-Polystyren-Sulfonat-Präparat, ein Kalium-Ionen-Austauscher. Der natürlich das Problem hat, wenn man das hier gesehen hat, sehr große Mengen und von den Patienten unbedingt gut verträglich. Es gibt seit Neuestem ein besser verträgliches Präparat, das ist das Batiromer, das Vetasa. Kleine Mengen, wirkt über Tage, beziehungsweise in der Zulassung ist ein Präparat, das auf der Basis ist von Natrium-Zirconium-Zyklosilikat, auch ein Kationaustauscher, der hat den Vorteil, dass im ganzen Darm sozusagen Kalium sozusagen reserviert. Ja, was noch dazu gehört, wie gesagt, die Diät im chronischen Zustand, beziehungsweise, dass man die ACE-Hämmer absetzt, beziehungsweise reduziert. Ja. Wie schaut es mit den Diäten aus? Ne? Natürlich kann es mit einer Diät sozusagen die Azidose beeinflussen, damit das Kalium. Ne? Wenn man sich das anschaut, wenn es die Eiweißzufuhr zum Beispiel von 1,3 Gramm pro Kilo im Körper auf 0,9 Gramm senkt, erhöht das pKa 0,9 Millimol. Das ist aber natürlich bei den alten Patienten irgendwo kontraproduktiv, weil die brauchen ja eigentlich mehr Eiweiß. Ne? Das heißt, mit der Schiene kann man im Alter schlecht arbeiten. Besser sind sozusagen buffernde Substanzen. Ja? Sie kennen vielleicht das Nefrotrans. Ja? Das Lactat oral, vielleicht bekannt, das ist nichts anderes als Milchsäure. Das Problem dabei ist, gehört ja schon eine Milchsäure. Das muss man zum Essen nehmen. Die Diät-Compliance wird dann nicht besonders hoch sein, genauso beim Acetolyt. Acetessigsäure zum Frühstück, Acetessigsäure zum Mittagessen, Acetessigsäure zum Abend. Ja. Aber es gibt einen Trick 17. Wenn ein Patient kein großes Kaliumproblem hat, kann er mit Kalioral zum Beispiel das buffern. Ne. Das Problem dabei ist natürlich, dass Kalium dabei ist. Da muss man dann schauen. Ja. Aber ist natürlich oft für gerade ältere Patienten verträglicher. Ne. Genauso das Uralit U. Badepräparate haben das Citrat. Ja. Und Citrat wird im Körper zu Bicarbonat umgewandelt und buffert damit. Ne. Gut, das sind die zwei neuen, das Vetasa, das hat den Vorteil, dass man mit wenig viel erreicht. Das heißt, die Wirkdauer von diesen Kationen aus, da ist über ein paar Tage. Bei den anderen ist sie deutlich kürzer und wie gesagt, bei dem neuen, das jetzt gerade im Zulassungsverfahren ist, hat man sozusagen im ganzen Darm sozusagen die Resorptionsmöglichkeiten. Und das ist sozusagen eine Studie zum Vetasa. Ja, man sieht, dass über die Tage hinaus sehr gute Laborwerte sozusagen vollziehbar sind. So, letzter Punkt, wie schaut es aus, wie sollte man sozusagen praktisch vorgehen? Proteinrestriktion, wie gesagt, relativ hängt davon ab, alt oder jung. Bei alt natürlich wirst du mit mehr Eiweißzufuhr nicht herumkommen. Kalium ist was Relatives, sagen wir so, es hängt davon, was man tut. Diese sogenannte Kombinationstherapien mit Basen in Kombination mit Eiweißzufuhr bei ausgebundenen Patienten, möglich eine kleine Studie, wo es geht. Das Problem ist nicht so sehr dann die Kaliumbelastung, die diese Patienten haben. Das Problem ist, sie müssen 4 bis 5 Mal im Tag Optimums Gemüse essen. Das entspricht eigentlich genau den Empfehlungen aus gesunden Ernährung. Wenn Sie die Ernährungspyramide anschaut, steht das genau drin. Aber bei den alten Menschen, die tun das nicht. Ja? Damit ist dann sozusagen ein Limit gesetzt. Der Zielbereich ist das Bicarbonat, wie gesagt, über 22. Ja? Und dann hat man natürlich die Möglichkeit mit einer Buffertherapie. Wie schaut es aus mit dem Monitoring? Wenn die Patienten sarkopen sind, frail sind, beziehungsweise Risiko haben für Azidose, beziehungsweise haben ein GFR, eine fortgeschrittene Niereninsuffizienz unter 60, sollte man 2-mal jährlich sozusagen einen Astop machen. Und das ist wurscht, ob arteriell oder venös ist, reicht ja der Landesbicarbonat aus. Ja? Letzter Punkt, ja, ein paar Worte noch. Eiweißmalnutrition ist ein Riesenthema bei diesen Patienten. Ja. Und da haben sie die Möglichkeit, sozusagen den Eiweißstoffwechsel anzukurbeln. Ja. Opportun, sozusagen nach den Guidelines, ist das Natalon zum Beispiel zu spritzen. Aber mein Lieblingspräparat ist appetitstimulierendes Anabolikum, das Megastrolacetat, das Valutal. 500 Milligramm, a Tabletten, für 6 bis 8 Wochen, das wirkt Wunder. Ja. Antiinflammatorisch, da ist das alte Trental wieder sozusagen hochgekommen. Und wie gesagt, präemptiv, um Katabolie-Ursachen sozusagen hinten anzuhalten, die Azidose in den Griff zu kriegen, diese Geschichte mit der chronischen Inflammation und bei Insulinpflichten, gerade bei Insulinpflichten-Diabetikern natürlich auf die Insulinresistenz zu schauen. Was ganz wichtig ist bei den Ersatznahrungen, schauen Sie bitte drauf, tun Sie nicht nach Schema F sozusagen Ersatznahrungen. Wenn man sich anschaut, der Kaliumgehalt ist unterschiedlich bei den Einzelnen. Nicht nach Schema F therapieren, sondern schauen, was drin ist, weil schon allein aus diesen Ersatznahrungen kann eine nennenswerte Kaliumbelastung entstehen. Was nicht opportun ist, keine Albumininfusionen. Ich sehe es immer wieder auf den Stationen, wo Eiweißmalnutrition, dieser Verlust, gewollt oder ungewollt, versucht mit Albumininfusionen auszugleichen, das ist Nonsens. Absoluter Nonsens. Ich schüttel ein paar den Kopf, aber ich weiß, bei uns am Klinikum, wir haben einen Albuminverbrauch von 600.000 Euro im Jahr. Ja? Und die meisten Ursachen sind Malnutritionsgeschichte. Ja? Gut, damit kommen wir jetzt zum Schluss. Ja? Das ist kurze Zusammenfassung dessen, warum die Acidose sozusagen ein wesentlicher Faktor ist. Und wie gesagt, man hat heute Möglichkeiten einzugreifen, um diese Dinge, die natürlich gerade die älteren Patienten sehr stark belasten, hinten anzuhalten. Und da zeige ich Ihnen zum Abschluss eine sehr nette Studie, ja, die schon sehr alt ist, schon fast 20 Jahre. Da hat man etwas zeigen können, da hat man in 33 Ländern sozusagen Ernährungsgewohnheiten abgefragt Und diese Ernährungsgewohnheit bei älteren Menschen korreliert mit dem Risiko, eine Hüftfraktur zu kriegen, durch Sturz. Ja? Und zwar hat man geschaut, wie ist die Relation zwischen tierischem und pflanzlichem Eiweiß. Ja? Das Problem beim tierischen Eiweiß ist die stärkere Säurebelastung. Das heißt, wenn Sie haben wollen, das pflanzliche Eiweiß ist gesünder. Und wenn die Ratio zugunsten der pflanzlichen Zufall spricht, hat man viel weniger sozusagen Hüftfrakturen erheben können als bei den Ländern bzw. bei den Betroffenen, die sehr viel tierisches Eiweiß zu sich genommen haben. Ne? Das zeigt einmal mehr schon, wie wichtig sozusagen die Art der Eiweißzufuhr ist, beziehungsweise was das für eine Rolle spielt. Gut, damit möchte ich schließen. Stehe zu Fragen zur Verfügung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.